Ja, liebe Geschwister, wir haben jetzt, so Gott will, an zwei Sonntagen dieses Thema. Heute den ersten Teil, nämlich das Thema wichtige Informationen zur Evangelisation. Wichtige Informationen zur Evangelisation. Warum habe ich dieses Bild hier am Anfang mir rausgesucht? Ja, dieses Bild mit Heaven. Jetzt funktioniert das nicht. Keine Ahnung, geht nicht. Weil letztendlich jede Evangelisation eigentlich das zum Ziel hat. Nämlich Menschen zu verhelfen, diesen Weg zu finden, der in den Himmel führt. Und wie viele Wege gibt es dort? Auf dieser Welt haben wir tausende von Wegen, die wir alle gehen. Jeder Mensch geht seinen Weg. Aber die Bibel sagt uns deutlich, dass es nur einen einzigen Weg gibt, der in den Himmel führt. Und dieser Weg ist Jesus Christus selbst, da komme ich nachher noch drauf. Aber letztendlich hat Evangelisation immer das zum Hauptziel, ich hoffe. Und nicht, dass hier die Bude voll wird. Ja? Manche denken vielleicht, ja, wir machen jetzt Evangelisation, dass hier hunderte von Leuten reinkommen. Wenn das als Nebenprodukt damit zukommt, dann freue ich mich. Aber dafür machen wir keine Evangelisation. Evangelisation hat das Hauptziel. Das Hauptziel, dass wir die Menschen hineinführen in den Himmel. Jetzt müssen wir kurz einen Break machen. Es tut mir leid. Das ist eine wichtige Sache, damit wir uns überhaupt mal ein bisschen zurechtfinden, woher dieses Wort eigentlich kommt. Das Wort Evangelisation kommt von dem griechischen Wort. Und jetzt, lieber Lucky, wie heißt das auf Griechisch? Lucky ist nicht da, doch. Evangeliso. Ja, das heißt wortwörtlich eigentlich die frohe Botschaft bringen. Dankeschön. Die frohe Botschaft bringen, ja. Trotzdem ist dieser rote Punkt nicht da. Jetzt geht es, alles klar. Gut, also, wenn wir evangelisieren, haben wir welche Botschaft zu bringen? Jesus Christus, gut. Er will halt nicht so, wie ich will. Hier. Wie heißt die Botschaft? Die frohe Botschaft. Sieh mal, wenn die Botschaft so froh ist, ja, warum machen wir eigentlich, wenn es um Evangelisation geht, immer so ein ernstes Gesicht? Wir gucken hinein, als hätten wir eine Botschaft den Menschen zu bringen, die gar nicht froh ist. Dann haben wir, glaube ich, irgendwie in der Evangelisation verkehrt gemacht, oder? Das Wort heißt ja selbst, die frohe Botschaft zu bringen. Als damals der Nietzsche mal gefragt wurde, warum er kein Christ wird, da hat er gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen, damit ich an ihren Christus glaube. Der Mann hat völlig recht. Leider. Strahlst du Evangelisation aus? Ich meine jetzt nicht, da kommen wir nachher noch, was das alles noch beinhaltet. Strahlst du mit deinem Leben das aus? Bist du eine Einladung? Sieht man in dir die Freude? Wenn du über Jesus sprichst, über das Evangelium, ist das ansteckend? Bist du begeistert davon? Oder ist es eine Pflicht und spulst dein Programm ab? Das ist eine wichtige Frage. In dieser Definition, Evangelisation bezeichnet mehr oder weniger aufwendige Verkündigungsveranstaltungen, die sich primär, also zuerst, an kirchendistanzierte und Nichtchristen richten. Die Formen dieser Evangelisationen, deren Geschichte ins 18. Jahrhundert zurückgeht, sind vielfältig. Sie reichen von Großevangelisation über Evangelisationswochen in kirchlichen Räumen sowie Zeltevangelisation bis hin zum sogenannten evangelistischen Straßeneinsatz, und zur persönlichen Evangelisation. Theologische Grundlage der Evangelisation ist der sogenannte Missionsbefehl Jesu, mit dem die Jünger aufgefordert werden, hinaus in alle Welt zu gehen und die frohe Botschaft zu verkünden. Man kann auch sagen, den christlichen Glauben verbreiten. Nichtchristen zum christlichen Glauben bekehren, missionieren, das Evangelium predigen. Evangelisation bedeutet, andere, das Evangelium in Klammern, die Botschaft, die uns zur Rettung führt, zu lehren, es bekannt zu machen, zu verkünden, zu predigen, mit dem Ziel, mit der Hoffnung, dem Wunsch, dem Bestreben, sie davon zu überzeugen, sie zu gewinnen, sie zu bekehren. Hast du diesen Wunsch? Dem Wunsch, dem Bestreben, sie zu gewinnen. Sieh mal, es ist immer entscheidend, was für ein Ziel man verfolgt, wenn man sich für irgendetwas einsetzt. Je gewaltiger das Ziel, desto weniger setzt man sich ein. Ihr schläft heute alle, oder? Ist es so? Also je gewaltiger das Ziel ist, was ich erreichen will, desto weniger investiere ich. Ist das in unserem Glaubensleben auch so? Wenn wir wirklich daran glauben, dass der Himmel der höchste und schönste Ort ist, der einzige Ort, für den es sich wirklich lohnt, alles hier einzusetzen, sieht man das bei dir und mir? Warum sind wir eigentlich nicht so fleißig beim Evangelisieren dabei? Es gibt nur eine Antwort darauf und red dich nicht raus. Unser Herzen brennen nicht für die Errettung der Menschen. Punkt. Alles andere, bla 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 bla. Wenn unser Herz brennt für diese Sache Gottes, ja, unser Bestreben das ist, dann ist es eine Sehnsucht, ein Verlangen. Einige kennen den vielleicht noch, der ist ja mittlerweile heimgegangen, mit fast 100 Jahren. Billy Graham, ja, diese großen Evangelisationen. Was war dieser Mann unterwegs für den Herrn? Die Ewigkeit wird zeigen, wie viele Menschen durch ihn Jesus finden durften. Der Mann hat wirklich Gas gegeben, wie kaum ein anderer Evangelist. Zeltevangelisation, kennen vielleicht noch einige Geschwister. Ich durfte das auch ein paar Mal mitmachen, etwas ganz Besonderes. Hier, unsere Straßeneinsätze. So Gott will, am 18. ist das Team wieder auf den Straßen. Ja, die frohe Botschaft, das Evangelium unter den Leuten zu bringen. Ja, und hier dieser ganz persönliche Einsatz. Ich habe hier etwas zu lesen. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Wenn du das Haus verlässt, hast du Traktate bei dir? Wenn du das Haus verlässt, betest du, Herr Jesus, schenk mir einen Menschen, mit dem ich heute über dich reden darf. Nicht der Fall? Lass uns das wieder neu lernen. Lass uns das wieder neu lernen. Zentrale Bibelstellen zu diesem Thema. Das erste ist, was ist eigentlich Buße? In Matthäus 4,17 steht, von dieser Zeit begann Jesus die Heilsbotschaft mit den Worten zu verkünden, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, so übersetzt es die Menge. Tut Buße. Buße tun. Das ist etwas Wichtiges, darum geht es in einer Evangelisation. Ohne Buße gibt es gar keine Bekehrung. Das Problem, was wir erleben, das hat William Booth, der Gründer der Heilsarmee, schon vor über 100 Jahren erkannt. Und das lese ich uns vor. William Booth sagte vor über 100 Jahren schon, ich bin der Überzeugung, dass die größten Gefahren, die den kommenden Jahrhunderten bevorstehen, folgende sind. Eine Religion ohne den Heiligen Geist, eine Christenheit ohne Christus, eine Vergebung ohne Buße, eine Erlösung ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne Gott und ein Himmel ohne Hölle. Das hat der Geist Gottes ihnen wirklich eingegeben, weil das alles stimmt. Wisst ihr, es ist ganz wichtig, dass wir den Menschen keine Geschichten erzählen, wenn sie sich bekehren sollen. Sondern bevor ein Mensch sich bekehrt, ist es wichtig, dass wir ihn deutlich machen, dass er eine Vergebung braucht. Dass er eine Vergebung braucht. Und dass wir den Menschen nicht so darstellen, wie er das vielleicht hören möchte. Ja? Und heutzutage ist es leider so, ich habe darüber einen Vortrag gehalten, über heutige Evangelisationsmethoden, könnt ihr euch später anhören. Ja? Die Predigt habe ich vor einiger Zeit mal gehalten. Da bin ich ganz speziell auf bestimmte Methoden reingegangen. Möchte ich jetzt nicht wiederholen. Aber das Problem, was wir heute haben, ist, dass wir den Menschen nicht mehr die Buße predigen. Wir müssen diesen Menschen genau diese Botschaft bringen. Es gibt nur zwei Wege. In Matthäus 7, 13, 14, da steht, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden diesen Weg. So übersetzt das die NGÜ, die neue Genfer Übersetzung. Und es geht um alles. Es geht entweder gerettet oder verloren. Es gibt nur... Am Ende des Lebens gibt es nur diese zwei Abbiegungen, da wirst du landen. Hier auf dieser Erde, da sind wir alle auf diesem Weg, ja? Wir Christen ja auch. Und manchmal kann man es gar nicht groß erkennen, wir sind ja auch alle im Leben, wir gehen den Weg. Aber spätestens, wenn unser letzter Atemzug geht, dann sind wir entweder hier im Himmel oder in der ewigen Nacht, in der Hölle. Und dazwischen, da möchten manche so den Mittelweg gehen, da gibt es nichts. Es gibt nur zwei Orte. In der Ewigkeit, den Himmel oder die Hölle. Und das ist eine wichtige Sache, dass wir das den Menschen deutlich machen. Dass wir den Menschen das immer wieder deutlich machen, es geht um alles. Es geht um alles. Auch gerade bei den Evangelisationen. Und das Dritte, was wir Menschen deutlich machen müssen, jeder steht einmal vor Gott. In Offenbarung 20, 11 bis 15 steht, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, Erde und Himmel konnten seinen Anblick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen. Und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und das Totenreich, alle ohne jede Ausnahme. Wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Der Tod und das ganze Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite Tod, der ewige Tod. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. So übersetzt das die Hoffnung für alle. Eines Tages stehen wir dort vor dem Thron als Menschen. Ja? Wir Christen wissen, wir wissen eines Tages, wir müssen nicht vor dem weißen Thron, wir stehen vor dem Richterstuhl Christi, ist wieder was anderes. Aber alle Menschen ohne Christus müssen eines Tages auch vor ihm erscheinen. Ja. Manche denken, ja, 3 Meter unter der Erde, Klappe zu, Affe tot. Ende aus, Mickey Maus. Nee, nee. Du wirst eines Tages vor Gott stehen. Römer 14, Vers 10. Mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Und warum schaust du auf ihn herab? Nur weil er sich anders verhält? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. Hoffnung für alle, ja? Er wird über uns urteilen, nicht du. Wir stellen uns immer schön dar, ja? Und wir vergleichen uns mit anderen Menschen und dann sind wir ja gar nicht so schlecht. Wir finden immer Menschen, die schlechter sind als wir, ja? Finden wir immer. Wir vergleichen uns ja sehr, sehr wenig mit Menschen, die besser sind. Wir suchen uns immer Schlechtere, damit wir schön scheinen können. Ja? Aber eines Tages wird Gott dich beurteilen. Und Gott wird alles, was in deinem Herzen ist, auf den Tisch legen. Und du hast keine Chance, dort irgendwie zu schauspielern. Da tragen wir keine Masken. Ja? Da sind alle Masken abgelegt vor dem Thron. Da kannst du dich auch nicht verstecken, auch nicht hinter den Pastor oder hinter einen Ältesten, hinter deinen Vater, deine Mama, deine Oma, hinter deiner Frau, deinen Kindern, dein Geld, nichts. Du stehst ganz bloß vor Gott und dann wird abgerechnet und dann beurteilt Gott dein Leben. Und das müssen wir den Menschen erzählen. In Matthäus 12, 36 steht, ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben, so die NGÜ. Stellt euch das mal vor, ja? Über jedes unnütze Wort. Deswegen sollten wir darauf achten, ja. Manche sagen, ich habe ja keinen umgebracht oder so. Ja, vielleicht nicht in der Tat, aber in den Worten. Ich glaube, dass wir alle Mörder sind. Jetzt guckt ihr mich ganz doof an, ja. Ich glaube, dass wir alle Mörder sind. Wir haben garantiert schon mehrere Leute mit dem Rufmord umgebracht. Du noch nicht? Hast du noch nie irgendwie einen anderen Menschen so mal so mit dem Reden gezeigt, dass er eigentlich hier müsste? Ich glaube, dass manchmal Rufmord noch schlimmer ist. Wir können uns das nicht vorstellen, was wir durch Reden kaputt machen können. Wie manche Menschen, ihr Leben ist ausradiert worden, weil andere etwas über ihr Leben gesagt haben und es ist nicht wieder rückgängig machbar gewesen, ja. Und wir sehen, wie interessant Gott unser Leben verfolgt, dass er jedes Wort zuhört. Und wisst ihr, wenn man jedes Wort zuhört, dann muss man ja dabei sein. Wir haben im Gespräch schon die Schwierigkeiten, einen Satz wiederzugeben, aber Gott kann jedes Wort unseres Lebens wiedergeben, weil er sich für uns interessiert und weil er selbst das Wort ist. Ja. Was wir den Menschen auch sagen müssen, dass nur im Namen Jesus Rettung ist. In Apostelgeschichte 4,12 steht: Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden können. Es gibt keinen anderen Namen als der Name Jesus. Und in Johannes 14,6, da sagt Jesus selbst, Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wisst ihr, das ist ganz wichtig, Geschwister, dass wir das den Menschen sagen und dass wir nicht in irgendwelchen Geschichten kommen. Manchmal trauen wir uns den Menschen nicht klar auf Jesus den Hinweis zu geben. Wir haben vielleicht Angst, wie denken die, sind wir vielleicht zu radikal, ja? Und wenn wir auch mit muslimischen Freunden zusammen sind, ja, dann hat man vielleicht Angst, oh, jetzt kann ich ja nicht sagen, dass Jesus der Weg ist. Doch, das ist sogar deine Pflicht. Oder möchtest du, dass dein muslimischer Freund in die ewige Nacht geht? Dann musst du einfach nur das so stehen lassen. Ja? Dann musst du einfach über Jesus sprechen als guten Propheten und dann kriegst du auch mit ihm nie ein Problem. Aber dieser muslimische Freund, der muss Jesus als Gott und als seinen Herrn annehmen, sonst geht er in die ewige Nacht. Und das musst du ihm sagen. Natürlich in Liebe, ja? Aber in Klarheit. Und das möchte man heutzutage so nicht mehr so sehen, ja? Jesus und. Die anderen Religionen sind doch auch nicht so verkehrt. Nein, da müssen wir völlig intolerant sein. Jesus ist der intolerantste Mensch gewesen, den es je gab bei der Frage der Rettung. Jesus hat gesagt, nur ich bin der Weg. Das ist schon ziemlich heftig, was Jesus von sich behauptet, ja? Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Da gibt es nichts. Und entweder er hat recht oder nicht. Ich glaube daran, dass er recht hat. Aber viele Menschen glauben das nicht. Noch eine wichtige Sache. Alle müssen gehen zur Evangelisation. Jesus sagt in Matthäus 28, 18 bis 20, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis an das Ende dieser Welt, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Jeder hat den Auftrag, die Botschaft zu verkünden. Das haben ganz viele noch nicht verstanden. Ja? Du auch. Oder sagst du, oh, ich bin kein Evangelist. Das hat Jesus hier nicht gesagt. Da steht nicht, ich habe von Gott alle Macht im Himmel auf Erden, deshalb geht hinaus, ihr Evangelisten. Das steht da nicht. Da steht auch nicht, geht in die Welt hinaus, ihr Prediger, ihr Ältesten, ihr Redebegabten. Du bist gemeint, wenn du ein Jünger bist oder eine Jüngerin. Wie wird man das? Wie wird man ein Jünger Jesu oder eine Jüngerin Jesu? Indem man sich bekehrt, oder? Bist du bekehrt? Wer ist bekehrt? Dann hast du keine Ausrede. Es gehört dir. Er spricht zu seinen Jüngern, in Klammern Jüngerinnen. Ja? Du bist gemeint. Jetzt sagen einige, ja, aber ich kann doch nicht nach Afrika gehen. Das hat der Herr hier nicht gesagt. In die alle Welt, in die ganze Welt ist auch Afrika. Aber wo ist noch die Welt? Vor der Tür, genau. Hier in Deutschland ist auch die Welt. Und dann kannst du natürlich auch nach Afrika oder wo auch immer der Herr dich hinführt. Immer, überall gehen und verkünden. Überall ein Zeuge sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. So übersetzt es die NGÜ. Ja. Jetzt sagen einige Leute, ja, aber ich hab Angst und ich kann nicht. Und was steht hier? Was ist das für eine Kraft? Seine Kraft. Steht da deine Kraft? Warum nimmst du das als Ausrede? Du hast keine Ausrede. Du kannst nicht sagen, oh, ich kann nicht. Da sagt Jesus, du musst mal richtig lesen. Das habe ich nie gesagt. Ich weiß, dass du eine Pfeife bist. Aber ich bin in dein Leben. Ich weiß, dass du keine Kraft hast. Aber ich habe Kraft. Ich weiß, dass du nicht gut reden kannst. Aber ich kann gut reden. Vor allen Dingen kann der Heilige Geist unglaublich überzeugen. Jesus beruft dich, so wie du bist. Er möchte genau dich so haben. Wisst ihr, Geschwister, die letzten Straßenpredigten, ich habe einige gehört, ja, einige Straßenpredigten, die mich am meisten getroffen hat im Herzen, war von einem Bruder, der die Botschaft vom Kreuz erzählte und geweint hat, als er gesagt hat, Jesus starb für uns. Unter Tränen. Und dann konnte er nicht mehr reden, weil er nur geweint hat. Ich hätte mich sofort bekehrt nach dem, was er gemacht hat. Das ging durch mein ganzes Herz durch. Ein Mensch, der ergriffen von der Liebe Jesu unter Tränen so bewegt ist, dass Jesus sein Leben gibt für uns. Was will ich damit sagen? Warum bewegt mich das so? Es war nicht eine brillante Rede. Vergiss diese brillanten Reden. Ja? Kann auch oftmals, bilden wir uns in irgendwas ein. Ja? Manche denken, wenn sie in 27 lateinische Fremdwörter und 28 altgriechische Wörter auslegen können, sind sie die großen Zampanos. Ja? Vergiss es. Wenn du kein Herz hast für die Verlorenen, dann kannst du dich auch mit der Wand unterhalten. Das bringt genauso viel. Menschen merken sofort, ob du ein Herz für sie hast. Und darauf kommt es an. Und ich hoffe, dass dir das bewusst wird, in seiner Kraft das zu tun. Du musst nicht verkrampft aus dir heraus jetzt zu beweisen, ab morgen gehe ich in meine Arbeit und dann werde ich ein großer Zeuge, eine Evangelistin oder ein Evangelist. Ja, vergiss es. Geh mit deinen ganzen Zittern und Zagen und deiner Schwachheit zu mir, Jesus, und sag, Herr Jesus, ich bin so feige. Von meinen eigenen Arbeitskollegen, von meinen Arbeitgebern habe ich so viel Angst, ja. Meine Freunde, vielleicht denken die blöde über mich. Ja. Ich habe so viel Angst. Ja. Aber du hast mir versprochen, das hast du gesagt, werdet ihr, wenn der Heilige Geist, in seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen. Und das, was das? Die Kraft des Heiligen Geistes. Guck mal, die Jünger, die dachten genauso wie du und ich. Wow, wir sind die Heroes, ja? Petrus hat seine Mucke spielen lassen, ja? Wenn alle mit dir in den Tod gehen, sind die ganzen Jünger auch und wir auch, wir gehen mit. Ne? Und wo waren sie, als die Soldaten kamen? Die hätten Usain Bolt mit Längen geschlagen im Wettlauf. Ja? Fahnenflüchtig. Keiner mehr da. Das sind wir. Wir gehen mit dir in den Tod. Ja. Hm? Viel Spaß. Die erste große Schwierigkeit kommt und wir laufen weg. Bei den Jüngern war auch nichts los. Was war die Kehrtwendung? Einen knappen Monat später, sage ich mal, 40 Tage später nach der Auferstehung lebte ja Jesus noch 50 Tage und dann kam der Heilige Geist. Ja? Also 40 Tage war auf Erden insgesamt und dann blieben 10 Tage es und genau am 50. Tag war die Ausgießung des Heiligen Geistes. und das kannst du ja ausrechnen, das sind Pi mal Daumen knapp 6 Wochen so, ja, 7 Wochen oder etwas mehr als 7 Wochen. Und da ist der gleiche Petrus und steht vor dem jüdischen Volk und hält eine Predigt, die hätte ihnen eigentlich das Leben kosten müssen. Weil er sie ganz klar anklagt, ihr habt ihn umgebracht, ihr habt den Messias umgebracht. Sag das mal zu messianischen Juden. Nicht zu messianischen Juden, sondern ein Jude, der in Jesus noch auf den Messias wartet. Sag ihm mal, du hast den Messias umgebracht. Ja. Das ist eine Todbeleidigung für einen Juden. Warum konnte Petrus plötzlich da so stehen? Weil er Petrus war? Weil er so gewaltige Power hatte? Nein. Weil der in sein Leben war. Und der Heilige Geist hatte Petrus neu befähigt. Und falls du glaubst, dass du mit deinen Intelligenzquotienten, den du hast, oder mit deinem Wissen etwas ausrichten kannst, dann kann ich dir sagen, vergiss es. Wenn nicht der Heilige Geist durch uns wirkt und den Ungläubigen die Augen öffnet, passiert gar nichts. Oder glaubst du, dass Menschen sich bekehren, weil da vorne jemand gewaltig reden kann? Manche Evangelisten glauben das. Sie sind so von sich eingenommen, dass sie glauben, die Menschen bekehren sich, weil sie so eine gewaltigen Redner sind. Ne? Der überführt, ist letztendlich der Heilige Geist. Okay. Versöhnungsdienst. In 2. Korinther 5, 18 bis 21. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Jesus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist unser Auftrag. Wann braucht ein Mensch Versöhnung? Wenn alles paletti ist in seinem Leben? Nein, oder? Versöhnen ist, da war vorher Stress. Und wir müssen den Menschen sagen, du stehst im Clinch mit Gott. So ein bisschen straßenpredigtmäßig, ja? Wir müssen ja verstehen, von was wir sprechen. Wieso? Ich habe nichts gegen ihn. Du lehnst deinen Sohn ab. Jesus sagt, wer mich ablehnt, lehnt den Vater ab. Das müssen wir den Menschen sagen. Du hast ein Problem. Ja, aber Gott ist Liebe. Das stimmt. Aber Gott ist auch heilig. Wir müssen den Menschen sagen, lieber Mensch, wir als Christen, wir haben den Auftrag, du brauchst Versöhnung. Du brauchst Frieden mit Gott. Du brauchst Jesus. Letztendlich ist genau das, dieses Bild, prägt euch das ein, dieses Bild ist Evangelisation. Dass wir Menschen verbinden, dass wir die Hand Gottes mit den Menschen verbinden, dass sie zusammenkommen, dass sie Frieden schließen, dass sie sich die Hand geben. Ja? Gott hat seine Hand ausgestreckt vor über 2000 Jahren am Kreuz. Und immer noch ist die ausgestreckte Hand da. Und wir müssen Menschen sagen, komm, nimm diese Hand in Anspruch. Ja? Diese rettende Hand des Herrn. Menschen zu Jesus führen. Johannes 1, 41, 42. Andreas sagt kurz darauf seinen Bruder Simon, Petrus, ja, und sagt, wir haben den Messias gefunden, berichtet er ihm. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickt ihn an und sagt, du bist so Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Andreas wird öfters in der Bibel, kommt er vor und immer wieder führt er Menschen zu Jesus. Oh, ich wünsche mir von Herzen, dass wir ein Stück weit Andreas würden. Hast du das schon mal erlebt? Dass ein Mensch zu dir gekommen ist und hat erkannt, dass er ein Sünder ist und dass du mit diesen Menschen beten durftest? Habt ihr das schon mal erlebt? Für mich ist das der heiligste Moment im Leben eines Menschen. Es gibt nichts Schöneres als das. Wenn ein Mensch das erste Mal erkennt, ich brauche Jesus. Ich durfte das schon öfters mit Menschen machen, dass ich mich dann hingekniet habe, ja. Und Menschen haben ihr Leben Jesus übergeben. Was ist das für eine Freude, wenn der ganze Dreck des Lebens, das ganze Versagen Gott gebracht werden kann und der Herr dann in einem Moment den ganzen Dreck des Lebens reinwäscht, ja, mit seinem Blut. Und man völlig neu vor Jesus stehen darf. Ich habe unterschiedliche emotionale Augenblicke erlebt. Ich hatte mit vielen Menschen das so erlebt, dass die geweint haben. Die waren so überwältigt von Jesus. Ja. Und einige, die waren da, ich kann mich noch auch an einigen erinnern, die standen da und einer machte wortwörtlich so, ne, nach dem Amen machte der so. Da hatte man förmlich eine ganze Tonne, die auf seinem Herzen war, gehört, die runterfiel. Ich kann mich noch an einige erinnern, die waren so verkrampft und so verbissen im Gesicht, so ein Kampf, ja. Und nach dem Amen guckte man ein Stück weit in ein neues Gesicht. Die Augen waren frei, ja. Das ganze Vergrämte war weg. Ich kann mich noch an eine Bekehrungsübergabe im Gefängnis erinnern, an einen Mann, der viel Blödsinn gemacht hat in seinem Leben. Und da sind viele Tränen geflossen, ja. Und der hatte mich danach so umarmt und sagte, Jesus lebt. Und ich habe gesagt, genau das ist es. Jesus lebt. Und dieser Mensch durfte unglaublich viel Dreck abladen, ja. Und wisst ihr, was mir so gefällt? Dass das Blut Jesu das beste Reinigungsmittel auf dieser Welt ist. Es gibt keinen schmutzigen Fleck, den das Blut Jesu nicht weißer waschen kann wie Schnee. Deswegen bin ich in den Gefängnissen unterwegs. Manche Menschen sagen, ach du Christian Rosenberg, wenn du mein Leben kennen würdest. Ja. Und wenn ich, dann sage ich, ich antworte dann immer, und lieber XY, ja, ich nenne jetzt keinen Namen, ja. Wenn du Jesus kennen würdest. Und dann werden die oft neugierig. Jesus? Ja, Jesus. Und dann dürfen wir ins Gespräch kommen mit den Menschen. Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir haben. Und dann dürfen wir die Einladung aussprechen. Offenbarung 22, 17. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Und Hebräer 3, 7. Da steht, deshalb spricht der Heilige Geist, heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Und dass wir die Leute auch einladen. Aber vernünftig natürlich einladen. Ich werde nachher noch dazu auch was kommen, ja. Aber dass wir denen auch schon sagen, jetzt greif zu. Da brauchen wir auch ein bisschen Feingefühl, ja. Aber dass wir den Leuten auch sagen, ich habe schon mal jemanden gehabt, mit dem habe ich 2-3 Stunden gesprochen. Ich wusste nicht mehr, wie ich in das Evangelium, ich habe ihnen das aus 200 Versionen erklärt, ja. Ich war mit meinem Latein am Ende. Und dann guckt er mich an. Und genauso wie jetzt auch guckt. Kein Ton. Und dann einmal, da sage ich zu innerlich, Herr Jesus, was soll ich jetzt machen? Und das war, als wenn der Herr mir sagt, mach das jetzt fest. Und ich gucke ihn an und sage, wollen wir auf die Knie? Ja. Das war, als wenn er nur darauf gewartet hat, ja. Wollen wir auf die Knie? Ja. Wisst ihr, wir wissen nicht, wie lange wir noch diese Botschaft so aussprechen dürfen. Und hab doch mal den Mut, den Menschen zu sagen, übergib dein Leben doch Jesus. Hast du das schon mal gemacht? Wer von uns hat Freunde, die noch nicht bekehrt sind? Haben wir alle, oder? Wer von uns hat am Arbeitsplatz in der Umgebung Menschen, die Jesus nicht kennen? Ich auch. Lass uns doch mal den Mut haben, den Menschen zu sagen, weißt du, was hält dich eigentlich ab, Jesus Christus in dein Leben einzuladen? Mach's doch mal. Im schlimmsten Fall lachen sie dich aus. Oder sagen, bist du verrückt oder keine Ahnung. Aber mehr wirst du wahrscheinlich nicht als Antwort kriegen. Ja? Ich habe das mal bei jemandem gemacht in meiner Nachbarschaft. Ja? Was hält dich eigentlich ab? Der hat gar nichts gesagt. Tja, so stand er da, ja? Ich sag, mach's doch. Wisst ihr, sollen uns doch die Nachbarn auslachen? Ja? Sollen doch unsere Arbeitskollegen über uns lachen? Ich war damals in einer Ausbildung zum Bürokommunikationskaufmann. Musste ich da irgendwo bei der Telekom ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und da musste ich jeden Morgen mit der Bahn fahren. Ich hatte spät meinen Führerschein gemacht. Und es war ein behinderter junger Mann, der saß genau mir gegenüber. Ja, er konnte ganz schlecht gehen und seine Hände waren so verkrüppelt. Ja. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der hat sich in die Bahn gesetzt und ich wusste es, dass der mit mir zusammen am Lehrgang teilnimmt. Und ich habe mir früher angewöhnt, deine Hanne weiß das, als ich in der Bahn saß, habe ich Bibel gelesen. Das habe ich bewusst gemacht. Das war mir eine große Hilfe, frei zu werden von Menschenangst. Ich habe mich dort hingesetzt. Manchmal muss ich ehrlich sagen, hier sind ja ein paar junge Leute, ein paar sind glaube ich hier. Und manchmal saß ich da drinnen, ja, und schön angezogen und so, jung noch, ja, aber bekehrt. Und dann wollte ich mich da hinsetzen und dann habe ich gesehen, zwei wunderhübsche junge Menschen, ja. Da habe ich mir gedacht, ach, Herr Jesus, ich kann doch auch später die Bibel lesen. Habe ich mich so ein bisschen geschämt. Kennt ihr das? Und da hat er gesagt, nein, nein, komm, hol mal die Bibel raus, ja. Und als ich mit diesem jungen Mann, der dort so eine Behinderung hatte, dann gefahren bin, ist er ausgestiegen, genau wo ich ausgestiegen ist. Ja, und dann sind wir gegangen. Und ich habe ihn irgendwann einfach gesagt, du sag mal, musst du auch zu dem Lehrgang? Ja, ja, ich bin Christian. Und ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ja. Und wir hatten dann sehr viele Gespräche. In jeder Pause bin ich mit ihm spazieren gegangen. Und jetzt könnt ihr euch dreimal raten, was das Thema war. Ja. Und ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, aber es war für mich ein Geschenk, diesen Menschen, der wahrscheinlich auch viel Leid hatte. Ja, wenn man so jung ist und so eine Behinderung hat, ist ja, ich hab mir manchmal so gedacht, was für ein Leid hat dieser junge Mann. Ja? Andere spielen Fußball, er konnte nicht richtig Fußball spielen, vielleicht gehänselt, ja. Immer nur so der Außenseiter zu sein. Und mein Gebet war in dieser ganzen Zeit, ich glaube, wir waren 3 Wochen jeden Tag zusammen, Herr Jesus, lass mich für diesen Menschen ein Lichtpunkt sein und auf dich weisen, ja. Und ich habe ihn immer versucht zu erklären, mein Lieber, weißt du, Jesus, der nimmt dich so an, wie du bist. Der verlacht dich nicht. Der guckt nicht abwertend auf dich. Der geht mit dir durch dick und dünn. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ich habe ihn auch deutlich gemacht, dass er Jesus braucht. Er hat mich ganz verdutzt angeguckt. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Der Herr weiß es. So. Eine besondere Evangelistenberufung gibt es natürlich auch. In Epheser 4,11 steht, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das gibt es sicherlich auch. Das sind Menschen, die besonders die Fähigkeit haben, Menschen auf einer guten Weise den Heilsweg zu erklären und die ein brennendes Herz haben, ja? Vielleicht bist du so einer. Vielleicht merkst du jedes Mal, wenn ich predige oder wenn ich mit Menschen spreche, bekehren sich Menschen. Vielleicht ist es deine Gabe. Vielleicht solltest du es öfters tun. Und dann 4 wichtige Voraussetzungen für das Evangelisieren. Das erste ist, eine glühende Retterliebe. Paulus sagt in Römer 9,3, der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Hast du diese Liebe? Hast du noch glühende Retterliebe? Ringst du für Menschen, die draußen stehen? Wie oft betest du für deinen unbekehrten Arbeitskollegen? Gar nicht. Dein Nachbarn, schreib ihn dir auf. Ich habe früher, als ich noch bei der Telekom damals mal gearbeitet hat, da habe ich ganz viele Leute gehabt, da war kein Christ, ja, im Gegenteil, Buddhist und alles andere. Und ich habe angefangen, immer wieder für die Menschen namentlich zu beten. Und da war ein Buddhist, ja, der hat von ersten Tag mit mir nur auf Kampfstellung, ja, der wollte mir beweisen, dass Buddha der richtige Weg ist, ja. Das war die Zeit, wo ich Tante Hanne oft immer angerufen hat, wo wir in der Mittagspause haben wir immer noch gebetet und geredet, ja, das war eine schöne Zeit. Und dieser Buddhist, und der war echt intelligent, ja, der hat gute Argumente gehabt. Und ich habe gebetet, Herr Jesus, der ist echt schlau, der ist schlauer als ich, ja. Vom Intellekt kann ich den nicht, der ist mir überlegen. Führ ihn doch mal in eine große Not, dass er dann zusammenbricht. So habe ich gebetet. Und irgendwann, eines Tages, kommt er rein und Andreas hieß der, ja. Ich sage, hi Andreas. Und er sagte, hast du mal kurz Zeit? Ja, natürlich. Und dann haben wir beide ein Gespräch gehabt und er hat mir erzählt, war in seinem Leben etwas Schlimmes passiert. Und ich habe gesagt, du, kann ich mit dir beten? Ja. Und dann habe ich ihn zu Jesus im Gebet gebracht. Ich weiß nicht, ob er später Jesus angenommen hat, aber ich glaube, das war ein Moment in seinem Leben, wo ich hoffe, dass er gemerkt hat, dass Jesus lebt. Für mich war das so ein Symbol. Er als Buddhist hat nicht versucht zu meditieren oder mir irgendwie schlaue Techniken angeboten, sondern er war alle und ich durfte mit ihm beten. Bete für deine Arbeitskollegen, dass sie in Not kommen und dass du ihnen dann zur Seite stehen kannst. Auch für deine Nachbarn. Tu's doch. Und das zweite, wichtige Voraussetzung, Tränen für die Verlorenen. Lukas 19, 41 bis 42. Und als er näher kam, Jesus und die Stadt sah, da weinte er über sie und sprach, wenn doch an diesem Tag auch du erkannst, was zum Frieden führt, jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Ach, wisst ihr, ich glaube, dass keine Kraft im Gebet größer ist als diese kleine Flüssigkeit, wenn wir vom Herrn weinen. Ich glaube, dass Tränen im Gebet eine unglaubliche Kraft haben. Ich habe mit so vielen Menschen in schwierigen Situationen gebetet. Und das, was mir immer in Erinnerung geblieben ist, sind Menschen, die konnten nicht mehr sprechen, aber sie haben geweint. Und ich glaube, dass ihr Weinen das Herz Gottes 10-mal mehr berührt hat als mein ganzes Reden. Schäm dich deiner Tränen nicht. Schäm dich deiner Tränen nicht, wenn du weinst. Und hier ist auch noch ein schöner Spruch in 2. König 20, ja? Der Herr lässt dir sagen, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ja? Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Darf ich dich mal fragen, wann gehst du auf die Knie und betest für Menschen, dass sie zum Glauben kommen? Machst du das nicht mehr? Dann fang ab heute an. Fang ab heute an, bau eine Zeit ein. Und wenn es nur 2, 3 Minuten sind, schließ dich irgendwo hin ein, wo du alleine bist. Schmeiß dich auf deine Knie und schrei zum Herrn und sag, hey Jesus, rette du meinen Bruder, meine Schwester, meinen Nachbarn oder wer auch immer. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und das dritte, Gebetskämpfe für die Verlorenen. Abrahams Fürbitte für Sodom und Gomorra, ja? Was hat der Mann da? Er stand vor dem Herrn. Herr, 50, 45, 40, 30, 20, letztes Mal 10. Für mich ist so ein Handel mit Gott, ja? Und Gott sagt, ja. Sieh mal, ich finde das so bewegend von Abraham, dass er stehen geblieben ist. Wisst ihr, wir neigen dazu, auch in unserer jetzigen Welt, dass wir auf die Welt zeigen und sagen, habt ihr selber Schuld, ihr Gottlosen, sollt ihr doch in die Hölle gehen. Ja? Abraham hätte auch so reden können. Er war ein Gerechter vor Gott und Sodom und Gomorra war alles andere als gottesfürchtig. Aber er konnte es nicht ertragen. Wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen Abrahams, die heute sich hinstellen vor dem Thron Gottes und sagen, Herr Jesus, halt deine schützende Hand über Deutschland, über diese Welt, greif dort nochmal gnädig ein. Schenk den Menschen nochmal Buße. Ich flehe dich von Herzen an. Schenk diesen Menschen noch einmal die Gnade, dass sie sich erinnern, wer du bist. Ich kann mich da nur schämen, weil ich das auch viel zu wenig tue. Ich neige dazu, vielmehr den Stab zu brechen. Wir sollten beten wie Abraham für Sodom und Gomorra. Und das Letzte hier mit, wir haben gleich noch ein bisschen was, aber das ist mir wichtig. Menschen nie als Bekehrungsobjekte ansehen, sondern die freie Willensentscheidung des Einzelnen respektieren. Und dann ist ein ganz wichtiger Satz, bitte kein Knospenfrevel praktizieren. Das hat der Evangelist Paul Humbug mal gesagt. Wisst ihr, was Frostenknefel ist? Wenn man eine Frucht pflückt, die noch nicht reif ist. Kannst mal machen, Apfel, ja, wenn sie reif sind, fallen die runter oder ein bisschen. Aber wenn du richtig reifst, dann sind sie sauer, bitter, schmecken gar nicht und du machst ihn, bringst ihn um. Und wisst ihr, bei der Evangelisation ist es so, wir sollen Menschen nicht manipulieren. Nicht auf Druck, nicht irgendwelche Psychotechniken. Könnt ihr euch die Predigt, moderne Evangelisationsmethoden, habe ich ausführlich 1,5 Stunden alles erklärt, was heute so abläuft. Muss ich mir hier nicht wiederholen. Lass diesen Menschen die Entscheidung vor Gott und nicht zwingen. Alles, was Zwang und Druck ist, machst du nur alles kaputt. Wie viele christliche Eltern haben ihre Kinder kaputt gemacht durch den ständigen Druck? Vielleicht müsst ihr da ganz neue Buße tun, ja? Nie die Kinder in Druck zum Herrn führen oder strafen oder androhen oder solche Sachen. Ja? Da ist viel, viel, viel gesündigt worden in christlichen Elternhäusern. Wir sollen unsere Kinder zu Jesus hinlieben. Hinlieben. Wenn du als Mutter und Vater eine innige Verhältnis mit Jesus hast, dann musst du dir keine Sorgen machen, die Kinder kommen. Weil wenn du Jesus ausstrahlst, ja, es gibt nichts Schöneres als ihn. Das muss man spüren, dass Jesus da ist in deinem Leben. Dann kommen die von ganz allein. Das Problem bei uns ist nur, dass wir reden ganz fromm, aber wir haben keine Ausstrahlung, weil Jesus in unserem Leben nicht das Sagen hat. Ja, und dann sehen die, wie wir einander umgehen. Wir haben diese Aufgabe, kein Knospenfrevel. Ich habe so manches Mal mit Menschen gesprochen, wo ich wusste aus meiner Erfahrung, wenn ich jetzt noch 2-3 Mal nachbohre, dann bekehrt er sich. Aber dann hat er sich bekehrt, weil Christian Rosenberg psychologischen Druck gemacht hat. Und ich habe es nicht gemacht, Gott sei Lob und Dank. Ein alter Evangelist, Moody, der ging eines Abends von einer Evangelisation nach Hause, ja, ging so spazieren und dann liegt da einer im Graben. Ja. Moody! Der dreht sich um. Kennen Sie mich noch? Nee. Ich war mal im Zelt. Okay. Du hast mich bekehrt. Da sagt Moody, das stimmt. Hätte Jesus dich bekehrt, würdest du nicht im Graben liegen. Mach das nicht. Greif nicht vor Gottes Eingreifen ein. Lasst jeden Menschen seine Chance. Manchmal muss man so ein bisschen nachhelfen, das weiß ich. Aber bitte nicht Knospenfrevel, nicht reißen. Damit machen wir mehr kaputt. Und dann kommen wir zum letzten Block. Gott hat völlig andere Vorstellungen für das Evangelisieren oder über die Qualifikation. Im 1. Korinther 2, 1 bis 5, da steht, an diesem Grundsatz habe auch ich mich gehalten. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken, wie man das heute versucht. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Das sagt einer der größten Evangelisten, den es je gab, Apostel Paulus. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Diese 7 Dinge sind für uns wichtig. nicht vortreffliches Bibelwissen. Ich muss jetzt kein großer Bibellehrer oder Bibelschüler sein. Du an deinem Ort, mit deiner Art, so wirst du die Menschen für Jesus gewinnen. Versuch bloß nicht so ein frommer Spinner zu werden oder eine fromme Spinnerin. Ja? Bei manchen Menschen habe ich das Gefühl, ja, die sind dann, wenn sie mit Menschen über den Glauben sprechen, dann sind sie plötzlich der heilige Sankt Johann oder so. Ja? Ich denke, warum sprichst du jetzt eine andere Sprache? Redet doch, bleib doch einfach mal bei dir. Ja? Du wirst die Menschen gewinnen, wenn du das machst. Einfache Botschaft, Jesus der Gekreuzigte. Manche sagen, ja, aber ich kann nicht evangelisieren, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, aber du weißt doch, was Jesus für dich getan hat. Erklär das doch den Menschen. Sag, du weißt doch eigentlich, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Sag's doch einfach. Und kein Problem mit Schwachheit. Du sagst vielleicht, oh, wenn du wüsstest, ich bin so schwach. Sagt, Paulus hat gesagt, kein Problem. Ja? Kein Problem mit Furcht und vielen Zittern. Das weiß ich auch. Das ist manchmal nicht so einfach, gerade wenn man jung ist, ja? In der Schule oder so, mein lieber Scholli. Ich war ja auch dann gleich Hardcore da unten, ja? Altona, da bei den ganzen Raudis. Und den ersten Tag, ich habe euch das ja schon mal erzählt, ja? Komme in die Schule rein. Und jung natürlich, ja? Ich war da gerade 18, ja? So jung und hübsche Mädels da und alles, ne? Und wir sitzen da, jeder in dem Platz. Und ich dachte, das ist nette Klasse, ne? Und plötzlich sagt der Lehrer, wir haben ja demnächst einen Feiertag und so, wer weiß was über Karfreitag. Da habe ich gesagt, hey Jesus, ich verlasse den Klassenraum. Ja, und Karfreitag, ja, da ist irgendwie Jesus oder was. Wer weiß denn dazu was, ja. Mein Herz schlug bis im Hals, ja. Und dann hat Jesus mir gesagt, du Pfeife, ich bin doch in dein Leben gekommen, ja. Und jetzt willst du mich hier verleugnen? Für diesen Menschen, die noch nicht mehr wissen, was ich am Karfreitag für die getan habe. Oh, da habe ich mich geschämt. Ich sage, sorry, Herr Jesus, Hand hoch. Ja, Christian Rosenberg, jo. Und das war natürlich meine Stunde, ja. Dann gab es Feuer, ja. Am Anfang noch ein bisschen stockernd. Und dann habe ich alles vergessen um mich. Dann habe ich nur noch Jesus groß gemacht. Und dann hieß ich nicht mehr Christian Rosenberg, sondern Pastor. Aber das war gut. Aber wenn ich ehrlich bin, ich war so eine feige Sau, wie ich das mal so ehrlich sagen darf, ja. Ich wollte nicht nach. Ich wollte rausgehen. Ich habe gedacht, nein, ich werde jetzt nichts sagen. Keiner, nein, andermal. Aber wisst ihr, ich habe dann gemerkt, es geht nicht. Nicht redebegabt. Ja. Wenn du vielleicht sagst, ich kann nicht so gut reden und so, du, das ist nicht so entscheidend. Ich habe das so oft erlebt, dass Menschen, die gar nicht so gut reden konnten, haben sich Menschen bekehrt und alles Mögliche. Ja. Und das Wichtige, das Vorletzte, der Heilige Geist und seine Kraft ist entscheidend. Und das Allerwichtigste ist, dass Menschen müssen an Christus gebunden werden und nicht an Christen. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist einen Menschen zu Jesus führen und dann glauben, er ist dein Eigentum. Das glauben manche Evangelisten, Seelsorger, Prediger und was weiß ich. Ja. Du sollst ihn begleiten, ja, aber ganz früh darauf achten, ihn an Jesus zu binden. Ja. Und du musst auch nicht glauben, wenn du jemanden zum Herrn Jesus führst, dass du immer nur die Siege erzählen musst. Das machen ja manche auch. Nein, du musst ihn mitnehmen in den Zerbruch deines Lebens. Du musst immer sagen, du, ich bin Christ, ich habe mich bekehrt. Musst dir immer vorstellen, ja, war auf einer Freizeit noch, Halleluja. Und dann war ich auf einer Klassenreise und am dritten Tag habe ich am meisten Bier gesoffen von allen. Toller Christ. Ja, und dann lag ich da. Ja, wusste gar nicht, ob abends oder morgens ist, ja. So eine Birne gehabt. Toller Christ. Wie bist du dann damit umgegangen? Das ist schon eine Schande, ist schon ein dummes Gefühl. Und dann musste ich mich auch vor meinen Klassenkameraden hinstellen und sagen, ihr wisst alle, dass ich Christ bin. Ja, gestern hast du aber Halligalli gemacht, ja. Ja, ich habe richtig Halligalli gemacht. Aber ich möchte mich entschuldigen, dass ich euch ein Anstoß war. Vergib mir. Musste ich auch durch. Wie oft ich das machen musste, wie oft ich mich entschuldigen musste, wie oft ich hingefallen bin auf die Schnauze, ja. Das müssen wir den Menschen erzählen. Beim nächsten Mal, nächsten Sonntag, so Gott will, sind die letzten beiden wichtigen Bausteine. Nämlich, wir werden den betrachten, der größte Missionar und das größte Herz aller Zeiten hatte. Wir werden uns anhand von Jesus abschauen, wie er evangelisierte. Das wird, so Gott will, nächsten Sonntag sein. Und dann werden wir nächsten Sonntag ganz praktische Dinge erfahren. Wie kann ich besser evangelisieren? Und da werde ich ganz praktisch das runterbrechen für uns, sodass für jeden etwas dabei ist. Und da wirst du dich bestimmt wiederfinden und wirst sagen, das nicht, aber das, das liegt mir. Und dann tu's. Auch heute. Vielleicht gehst du jetzt nach Hause und denkst, ja, war ein ganz netter Vortrag. Der Vortrag, der nützt gar nichts. Ja? Der Vortrag, der nützt gar nichts, wenn wir nicht uns das groß machen. Da möchte ich zum Schluss nochmal dieses Bild uns zeigen, weil das mir so wichtig ist. Es geht um den Himmel. Und ich möchte dir das so aufs Herz legen. Die Menschen, die Gott in dein Leben so dir zur Seite stellt, das darf dir nicht gleichgültig sein, dass sie nicht dorthin kommen. Hast du das schon mal jemandem so gesagt? Was meinst du, wenn du mal zu deinen Nachbarn heute oder morgen oder nächste Woche oder deinen Arbeitskollegen mal sagst, weißt du, ich habe dich wirklich gern als Mensch. Und deswegen wünsche ich dir das Beste für dich. Und weißt du, was das ist? Dann denkt er vielleicht einen Urlaub oder ein 14. Gehalt. Dann wirst du sagen, weißt du, was ich dir wünsche? Dass du eines Tages mit mir im Himmel bist. Die werden vielleicht denken, bist du verrückt geworden? Hast du das eingenommen? Nein. Und dann kommt das Gespräch. Lass uns nochmal stille werden. Ich möchte nochmal mit uns beten. Vater im Himmel, wir möchten dir so von Herzen danken, dass du uns die Augen geöffnet hast, dass wir erkennen durften, wer wir sind, wer du bist und vor allen Dingen, dass du das Liebste, was du hattest, für uns geschickt hast, dein Sohn Jesus Christus. Und Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du dieser Weg bist, die Wahrheit, das Leben, dass wir das erfahren durften. Wir danken dir von Herzen für den Tag unserer Errettung, für den Tag, wo wir unsere ganze Schuld und Sünde abladen durften und du uns alles vergeben hast. Und wir danken dir, dass du uns das gezeigt hast, dass es auf dich drauf ankommt, dass du uns diese Tür auch bis zum Himmel. Und wir möchten uns bei dir entschuldigen, dass wir so manches Mal Möglichkeiten in unserem Leben verschlafen haben, wo wir hätten Menschen darauf hinweisen können. Vergib uns. Und nimm auch das kalte Herz aus uns heraus, die Lauheit, die Trägheit und fülle unsere Herzen mit einer glühenden Retterliebe. Fülle unsere Herzen mit dieser Liebe, Herr Jesus, die du hattest, als du über Jerusalem weintest. Das ist mein Gebet. Und dass wir alle ab heute anfangen, neu für Menschen zu beten, die verloren sind und uns in der Liebe Dinge einfallen lassen, um sie für dich zu gewinnen. Das schenk uns. Amen.